Sie wollen bessere Noten im Studium oder Sie wollen entspannter studieren und zugleich erfolgreicher? Dann sind Sie hier genau richtig. Herzlich willkommen bei Studium mit Rückenwind, dem Erfolgspodcast nicht nur für Studierende. Von und mit Kira Klenke, Professorin und Buchautorin im Web unter www.kiraklenke.de.
Zum heutigen Podcast von Studio mit Rückenwind. Das heutige Thema ist Kreativität. Wie finden Sie den Schlüssel zu Ihrer Kreativität? Was fördert Kreativität? Was blockiert Kreativität? Ja, das ist wieder ein Telefoninterview heute mit der Frau Professor Dr. Antje Ohlhoff, mit der ich schon ein paar Podcast-Interviews gemacht habe. Unser erster Podcast, den wir zusammen gemacht haben, das war der Podcast Nummer 60. Sie sind der Chef. Ich erwähne das jetzt heute deshalb, weil in diesem Podcast stellt Frau Ohlhoff sich und ihre Coaching-Arbeit auch detailliert vor. Also wenn Sie mehr zu Frau Ohlhoff wissen wollen, dann hören Sie da mal rein. Ja, Antje, herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist.
Ja, ich freue mich auch. Hallo.
Antje Ohlhoff hat vor kurzem eine Vorlesung gemacht mit ihren Studenten zu dem Thema Kreativität. Finde ich total spannend. Finde ich auch total positiv, weil sie unterrichtet Mathematik im Maschinenbaubereich. Also ich denke, das Thema Kreativität wird sonst bei euch nicht so oft angeschnitten im Studium, oder?
Ja, genau. Und das Interessante an der Mathematik finde ich ja, dass man da die Kreativität auch braucht. Das ist, glaube ich, auch das Schwierige an der Mathematik oder was viele Menschen als schwierig erachten, weil da braucht man beides. Da gibt es irgendwie so Abläufe, die kann man ein Stück weit auswendig lernen oder trainieren und dann braucht man aber auch eine Idee. Dann nützen die ganzen Abläufe nichts und dann muss einem plötzlich was einfallen. Und da kommt dann die Kreativität ins Spiel.
Antje, du erzählst uns heute zu Beginn ein bisschen über Kreativität. Was ist das? Wie kommt man in den kreativen Zustand? Und dann, das finde ich natürlich auch ganz spannend, dann erzählst du auch so ein bisschen, was du zusammen mit deinen Studenten erlebt und erforscht hast, ne?
Ja, genau. Das war spannend. Wir haben auch ein paar Übungen gemacht und die werden wir jetzt hier im Podcast auch machen, sodass Sie als Hörer das auch für sich selber machen können.
Oh, wunderbar. Das finde ich ganz wunderbar. Ja, Antje, dann würde ich sagen, leg du einfach los.
Ja, die erste Frage ist natürlich, was ist überhaupt Kreativität? Und vielleicht denkt man als erstes irgendwie so an Künstler, dass die kreativ sind. Aber ich glaube, Kreativität gibt es überall im Leben und braucht man eben auch im Studium, braucht man im ganz normalen Leben. Es muss jetzt nicht jeder Künstler werden. Aber ich habe eben schon gesagt, in der Mathematik steckt auch ganz viel Kreativität. Und wenn man mal bei Wikipedia guckt, dann steht da auch, Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was neu oder originell ist. Also Kreativität ist Erfindungsreichtum. Es ist die Fähigkeit, aus eingefahrenen Denkmustern auszubrechen und Dinge auf andere Art und Weise miteinander zu verbinden. Und da merkt man schon, dass es eben nicht auf den Kunstbereich beschränkt ist, sondern dass es wirklich auch einfach um das Leben geht. Ich habe aber neulich mit einem Künstler gesprochen und da kam er auch auf das Thema Kreativität und da sagte der, seine Kreativität, das wäre jetzt ein Kreativitätsförderer, die kommt immer so richtig in Gang, wenn er in seinen Möglichkeiten beschnitten ist, also aus dem Mangel heraus. Wenn er sozusagen die Fülle hat, dann ist das mit der Kreativität nicht so weit her, aber wenn er den Mangel hat, wenn er sozusagen eingeschränkt ist in seinen Möglichkeiten, weil das Stück Holz, mit dem er jetzt gerade arbeitet, irgendwie ja nun mal so aussieht, wie es aussieht. Und dann kommt sozusagen seine Kreativität so richtig in Schwung. Bei mir ist es auch so, wenn sozusagen irgendwas anders ist und die eingefahrenen Muster, so wie man das immer macht, nicht funktionieren, weil da im Außen irgendwas anders ist, dann kommt auch so meine Kreativität so richtig in Fahrt und es fällt mir dann auch immer was ein, wie ich das anders lösen kann. Und da ist dann mein kreativer Aspekt, kommt dann zum Tragen.
Ich habe gerade ein Buch gelesen über Intuition, ist ja so ähnlich wie Kreativität. Und da war eben ein Tipp, genau, die Außenumstände ändern. Das würde im Studium beim Referat vorbereiten oder so vielleicht genauso gehen. Und ein Vorschlag war einfach, den Raum zu ändern. Also sich in einen anderen Raum zu setzen, wenn man arbeitet, als wo man sonst arbeitet, und dann hat man noch andere Gedanken. Ist sogar wissenschaftlich, da war eine Studie zitiert, ist sogar wissenschaftlich belegt.
Ja, es gibt auch diese Walt Disney-Strategie. Dieser Walt Disney, der war ja auch unglaublich kreativ und der hatte für jede seiner Haupttätigkeiten einen eigenen Raum. Ja. Also der ist tatsächlich in ein anderes Zimmer gegangen, wenn er bestimmte Sachen machen musste. Also wenn er was Neues erfunden hat, ist er in einen anderen Raum gegangen, als wenn er irgendwie technisch was aufbereiten wollte.
Oder wenn er ein Business, er hatte drei Räume, oder wenn er einen Businessplan gemacht hat. Das hatte aber wieder einen anderen Grund. Walt Disney, das ist ja ein genialer Erfinder gewesen und einer, der die Sachen umgesetzt hat und ein genialer Businessmann, bei dem klar war, was auch ganz schwierig ist, ist, wenn man kreativ ist, also irgendwas erschafft mit Mickey Mäusen oder Enten, was in der Zeit, als er es damals gemacht hat, gab es das noch gar nicht. Und gleichzeitig mit seinem rationalen Verstand oder man könnte sagen mit der linken Gehirnhälfte überlegt, so wie verpacke ich das dann, wie verkaufe ich das dann? So, dann legt quasi das rationale Denken das kreative lahm. Und deswegen hat er eben den kreativen, intuitiven Teil seines Arbeitens ganz bewusst getrennt von dem rational, logisch strukturierten businessmäßig, was er auch hatte, und hat das räumlich getrennt, damit er sich nicht selber in seinem Kopf lahmlegt.
Mhm. Da sind wir eigentlich schon beim Thema auch, rechte, linke Gehirnhälfte. Das ist ja total spannend.
Das ist total spannend. Und
habe ich übrigens in deinem Buch gelesen, in deinem Studentencoaching-Buch, ist ein paar Seiten über rechte und linke Gehirnhälfte und Hirndominanz. Ja. Und da habe ich nämlich gelernt, dass bei den meisten Menschen eben eine von diesen beiden Hirnhälften dominant ist und die andere dann eben weniger dominant, und dass es gut ist zu wissen, wie das bei einem selber ist. Weil dann kann man sich auch entsprechend sozusagen danach verhalten. Dann sind bestimmte Lernstrategien ganz andere, wenn man weiß, wie sein Hirn funktioniert sozusagen.
Ja. Jetzt würde ich da ganz gerne einen kleinen Einschub machen. Ich hatte, weiß ich nicht, vor ein paar Monaten einen Vortrag in München, wo dieses Thema, also das Thema rationales Denken, intuitives, ganzheitliches Denken ist bei mir auch immer sehr wichtig, wo ich über rechte und linke Gehirnhälfte geredet habe vor einem großen Auditorium und sich dann also einer meldete und ganz vorwurfsvoll sagte, ob ich denn nicht wüsste, dieses Modell der rechten und linken Gehirnhälfte, wofür der Erfinder ja irgendwann mal sogar den medizinischen Nobelpreis bekommen hat, ist mittlerweile medizinisch widerlegt. Also sprich, es findet, worüber jetzt auch Antje gleich redet, diese beiden, das sind zwei Denkzustände, die finden nicht unbedingt durch eine Aktivierung der physisch rechten und linken Gehirnhälften statt. Also die können auch woanders im Gehirn gelagert sein. Was aber nach wie vor unbestritten ist, es sind zwei völlig unterschiedliche Denkmodi und wir sind alle nicht in der Lage, die gleichzeitig zu haben. Also deswegen hat Walt Disney die auch getrennt. Also das mit dem Rechts und Links würde ich jetzt nur noch irgendwie als Begriff benutzen, um das zu trennen. Das ist jetzt nicht örtlich im Gehirn, aber es sind eben zwei verschiedene Denkzustände und damit stimmt der Inhalt dieser Theorie über die rechten und linken Gehirnhälften stimmt eben heute immer noch, obwohl das medizinisch lokal eben nicht mehr so stimmt.
Mhm. Aber vielleicht sagen wir erst noch mal ein bisschen was zu den rechten und linken Gehirnhälften, bevor wir jetzt da in die Tiefe gehen.
Unbedingt, ja.
Also du hast es ja eben schon angesprochen, ne? Einmal gibt es dieses rationale, lineare Denken, dieses Ursache-Wirkungsdenken, dieses rationale, logische Denken. Das gehört alles zur linken Gehirnhälfte, wenn wir diesen Begriff mal verwenden.
Ja.
Und dann gibt es eben dieses ganzheitliche Denken, was den Zusammenhang sieht, den Überblick, die Vernetzung und wo eben auch die Kreativität zugehört, die Intuition, die Inspiration, das ist dann eher die rechte Gehirnhälfte. Und es gibt tatsächlich Tests, man kann das im Internet testen, also wenn man da mal googelt, Hirndominanztests, da findet man einen Haufen Tests und dann kann man feststellen, welche von diesen beiden Hirnhälften bei einem selber dominant ist. Und dann gibt es natürlich auch Untersuchungen und da hat man festgestellt, dass es so ist, dass gar nicht bei den meisten Menschen die linke Gehirnhälfte dominant ist, wie man das vielleicht so denken würde in unserer Zeit mit rationalem Denken und so, sondern nur bei 25% aller Menschen ist die linke Hälfte dominant. Also die sind eher analytisch, systematisch, klar strukturiert in ihrem Leben. Und bei 40% aller Menschen, da dominiert die rechte Hirnhälfte. Das heißt, die sind eher strukturlos, kreativ orientiert. Und dann bleiben ja noch 35% über. Und bei denen ist es so, dass die beiden Hirnhälften etwa ausgewogen aktiv sind. Das bedeutet, dass es ziemlich schnell auch wechseln kann. Ja. Der einen in die andere Hirnhälfte. Das heißt, dass die ganz gut zusammenarbeiten. Das sind übrigens die, denen das Lernen ganz leicht fällt. Weil da wird sozusagen, macht das ganze Gehirn mit. Und die kommen auch ziemlich mit jedem, mit allen Lerntechniken klar, weil irgendwas findet sich dann schon immer, wo das Gehirn drauf mitarbeiten kann, sage ich mal.
Und spannend ist natürlich, was hast du gesagt, die rein rational, linear, detailorientierten Menschen, das sind 25%?
Ja, das ist nur ein Viertel aller Menschen.
Ja, und wenn man aber guckt, ich meine, wir beide haben, also ich habe, du jetzt noch unterrichtest an der Fachhochschule, im technischen Bereich haben wir beide unterrichtet. Wie empfindest du das? Ist bis heute so, dass eigentlich da der Unterrichtsstil und der Arbeitsstil ist hauptsächlich ja rational, linear, kleinteilig, detailorientiert, also linkshirnig, richtig?
Genau.
So, deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir hier im Rahmen von diesem Studentenpodcast über dieses Thema sprechen. Und das andere ist auch, du hast gesagt, dass die Menschen, die eben beide Gehirnhälften nutzen, dass die am leichtesten lernen. Ich wage jetzt mal die Behauptung, ich bin auch sicher, das sind die, die am erfolgreichsten sind in ihrem Job. Wahrscheinlich sind es auch die, die am erfolgreichsten sind in ihren Beziehungen. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern egal, welche Gehirnhälfte jetzt da dominant ist, jeder Mensch, wenn er um das Thema weiß und sich damit befasst, kann ja trainieren, auf beiden Gehirnhälften aktiv zu sein, richtig?
Mhm. Genau, also man kann das ein Stück weit trainieren. Und es ist auf jeden Fall gut. Wir benutzen ja alle beide Gehirnhälften. Das ist ja nicht so, dass jetzt die Linkshirner, sage ich mal, jetzt nur analytisch, systematisch, klar strukturiert sind und das andere gar nicht haben. Und die anderen eben nur strukturlos und kreativ und so weiter.
Und gefühlsbetont sind die auch.
Aber es ist schon so, dass die meisten Menschen eben eine Hirnhälfte dominiert, also mehr arbeitet als die andere. Interessant ist aber, ich habe mit den Studenten so einen Hirndominanztest gemacht. Ja. Und dass bei diesen, also Studenten, die jetzt was Technisches studieren, doch über die Hälfte tatsächlich ausgewogen waren. Also dass beide Gehirnhälften etwa ausgewogen benutzt werden.
Und hat das nach deiner Erfahrung, wie du das mit den Studenten gemacht hast, hat das bei denen was bewegt? Hast du das Gefühl, dann hat es bei denen irgendwie Aha gemacht? Also hat es denen geholfen, dass sie jetzt wussten, wie sie ticken?
Es hilft immer, wenn man weiß, wie man tickt, sage ich mal. Weil dann kann man einfach bestimmte Sachen auch leichter einordnen. Und wir sind ja auch so Menschen, die das gerne einordnen und gerne fassen wollen, wie das Leben so funktioniert. Und dann ist es natürlich gut, wenn man weiß, was man ist. Man weiß jetzt nicht, wie gut diese Tests sind. Ne? Das waren jetzt irgendwelche Tests aus dem Internet. Wir hatten das einfach gegoogelt, Hirndominanztest. Man kann das dann machen. Da gibt es gute und weniger gute und... Aber es ist zumindest rausgekommen, dass also etwa die Hälfte waren eben mit beiden Gehirnhälften ausgewogen und die anderen waren eben linkshirnig oder rechtshirnig, je nachdem. Ja, und die Kreativität, hatten wir eben schon gesagt, die sitzt eher in der rechten Hirnhälfte, wenn wir jetzt dieses Modell einfach mal verwenden. Was mir auch aufgefallen ist in der Vorlesung mit den Studenten, dass es da natürlich einige gab, die gesagt haben, ich bin überhaupt nicht kreativ. Und ich glaube, dass jeder Mensch kreativ ist. Manche mehr, manche weniger. Aber dass jemand so überhaupt nicht kreativ ist, das glaube ich nicht. Schon als Kind denkt man sich ja dauernd irgendwie was Neues aus. Und hier ein Spiel und da ein Spiel, das ist ja alles Kreativität. Deswegen habe ich mit den Studierenden eine kleine Übung gemacht, um mal tatsächlich an dieses eigene kreative Potenzial anknüpfen zu können. Und wenn du möchtest, dann können wir das jetzt hier mal machen, sodass unsere Zuhörer das auch mal für sich
ganz
selber
gern
machen können.
Ja, ganz gerne, Antje.
Vielleicht ist es gut, die Augen zu schließen, aber das muss nicht sein. und dann erinnern Sie sich an einen Zustand, in dem Sie kreativ waren. Also einen Zustand, wo Sie irgendwas Neues entwickelt haben. Vielleicht waren Sie künstlerisch tätig, vielleicht war es aber auch einfach eine tolle Idee für ein Programm, vielleicht war es eine tolle Idee für einen neuen Roboter. Das muss also gar nicht unbedingt im künstlerischen Bereich sein, das kann auch irgendwas Technisches sein oder Sie hatten eine Idee, wie man irgendwas verbessern kann oder Sie haben sich einfach auch ein Spiel überlegt oder was auch immer das war. Und lassen Sie einfach mal so ein Erlebnis kommen, indem Sie kreativ waren. Und dann verbinden Sie sich mit diesem kreativen Zustand, also mit vielleicht auch mit diesem ganzen Ablauf, wo Sie eben kreativ waren, und fühlen mal, wie fühlt sich das an, dieser kreative Zustand? Wie fühlt sich das im Körper an? Sind Sie eher verspannt oder weit? Was macht das mit Ihrem Verstand? Was geht Ihnen durch den Kopf dabei? Wie fühlen Sie sich jetzt, wo Sie mit diesem kreativen Zustand wieder verbunden sind? Vielleicht sind Sie gespannt, aufmerksam. Vielleicht auch ganz ruhig. Verbinden Sie sich also mit diesem kreativen Zustand. Und dann lassen Sie sich ein Symbol oder Zeichen geben. Das kann auch ein Geräusch sein oder ein Geruch, der Sie mit diesem Zustand verbindet. Das kann auch ein Bild sein oder ein Symbol, was mit dieser kreativen Idee von damals zu tun hat. Also irgendwas, was Sie mit diesem Zustand verbindet. Und wenn Sie das bekommen haben, dieses Symbol oder Zeichen, Geräusch, Geruch, was auch immer, dann können Sie jetzt die Augen wieder öffnen, falls Sie die geschlossen hatten, und dieses Symbol aufschreiben oder aufmalen, sodass Sie es nicht wieder vergessen. Und das können Sie dann nutzen, um sich wieder mit diesem Zustand zu verbinden, wenn Sie die Kreativität in Ihrem Leben brauchen. Weil sowas hilft sozusagen, an diesen kreativen Zustand sich wieder anzubinden. Gut, dann beenden wir hiermit diese kleine Übung.
Super, herzlichen Dank, Antje. Darf ich eine Rückmeldung, ich habe sie nämlich innerlich natürlich mitgemacht, darf ich eine Rückmeldung geben zu dem, was bei mir war? Ich fand das jetzt ganz spannend und oft sind das ja ganz naheliegende Dinge vielleicht, die man da erlebt oder die persönliche Kreativität fördern, aber die man dann nicht so parat hat. Deswegen ist das gut, das jetzt mal auf den Punkt zu bringen. Also bei mir war das jetzt kein Bild. Bei mir war das eine Stimme. Und zwar hatte ich eine Weile einen ganz brillanten amerikanischen Schreibcoach, mit dem ich auch über Wochen, hat er mein eines Buchprojekt begleitet und mit dem habe ich telefoniert. Und es kam sofort, es ist Toms Stimme am Telefon. So, dann war bei mir, als du gesagt hast, es ist sicherlich gut, das festzuhalten, als du dann gesagt hast, jetzt malen Sie sich das hin, hatte ich das Problem, dass ich natürlich jetzt Toms, gut, ich hätte einen Telefonhörer malen können, aber kommt mir jetzt, sagt meine Kreativität jetzt, ich hätte jetzt nicht Toms Stimme am Telefon malen können, aber ich sage das jetzt auch für andere Leute, die vielleicht auch einen auditiven Anker haben. Es wird mir aber sicherlich helfen, wenn ich auf eine, weil ich höre dann wirklich innerlich seine, er hat so eine bestimmte Art zu sprechen und wie er spricht und er spricht halt amerikanisch und so. Ich glaube, mir würde helfen, wenn ich jetzt eine kleine Karteikarte mache und da schreibe ich drauf Toms Stimme am Telefon. Und die, das werde ich auch machen und die hänge ich an die Pinnwand über meinem Schreibtisch. So, dann habe ich es nicht aufgemalt, habe aber trotzdem einen Anker oder habe eine Erinnerung an meinen auditiven Anker.
Mhm, genau.
Und ich glaube, das ist ein guter Anker für mich. Dankeschön. Mhm. Dann hast du in unserem Vorgespräch, hast du gesagt, es gibt bestimmte Umstände, also die hast du genannt Kreativitätsförderer, die für fast alle Menschen förderlich sind. Und es gibt aber auch ganz spezielle individuelle Kreativitätsförderer, die jeder Mensch hat, die muss er oder sie aber auch persönlich für sich rausfinden. Ich fände es schön, wenn wir dazu noch ein bisschen reden. Du hast auch gesagt, dazu hast du auch eine Übung, richtig?
Mhm, dazu habe ich auch eine Übung. Und es ist so, ganz wichtig, Kreativität kann man nicht machen. Also das bedeutet, wenn der Chef zu Ihnen kommt und sagt, jetzt brauche ich in den nächsten 5 Minuten eine tolle Idee von Ihnen, wie wir dieses und jenes Problem lösen, das funktioniert eher selten. Also man kann das nicht machen. Man kann nicht auf Abruf sozusagen kreativ sein oder die wenigsten Menschen können das. Was aber geht ist, man kann sozusagen Umstände schaffen im Innen und im Außen, die Kreativität fördern oder die Kreativität auch behindern. Und da ist es eben interessant, dass es so Kreativitätsförderer oder Kreativitätskiller gibt, die bei fast allen Menschen so sind. Und dann gibt es eben ganz persönliche Kreativitätsförderer und auch Kreativitätskiller. Und das ist dann ganz spannend, das rauszufinden für sich persönlich. Was sind denn meine Förderer für Kreativität oder was behindert denn meine Kreativität, sodass man dann, wenn man kreativ sein möchte, eben die Umstände entsprechend herstellen kann. Dass die Förderer da sind und die Verhinderer dann eher nicht da sind.
Antje, ich gucke jetzt auf die Uhr. Unsere Zeit ist rum. Ich würde vorschlagen, wir machen nächste Woche nochmal einen Podcast. Genau zu diesem Thema. Also was sind Kreativitätsförderer, die allen Menschen generell helfen? Und dann machst du eine Übung für die Hörer, wo sie gezielt rausfinden können, so was sind meine persönlichen Kreativitätsförderer, die mir helfen, einen kreativen Zustand in mir wachzurufen oder zu aktivieren. Wollen wir das so machen?
Das machen wir so.
Okay, dann erstmal Dankeschön für heute.
Ja, ich danke dir.
Tschüss.
Das war Studium mit Rückenwind, der Erfolgspodcast für alle, die leichter, erfolgreicher und entspannter lernen möchten. Von und mit Kira Klenke. Und übrigens, ich weiß aus meiner langjährigen Erfahrung als Lehrende und als Coach, in Ihnen steckt viel mehr als Sie es heute selber glauben.